heute früh die Predigt im Evangelium gehört.
Eine Predigt, die ich sehr lange nicht gehört habe. Ganz eng am Wort Gottes, ganz praktisch und mit einer prophetischen Dimension. Die Predigt hat sich bezogen auf den Kampf, die Israeliten mit Amalek. Was waren die Besonderheiten?
Amalek war doch das Volk, was sie nicht durch die Wüste gelassen haben an der Stelle.
Nicht lassen wollte. Amalekite war Nachkommen Esau. Ja. Was war die Besonderheit bei diesem Kampf? Wer hat denn gleich geführt? Ach, ich weiß, jetzt hat alles gut.
Das war Mose auf dem Berg war und gewählt hat. Genau. Und die zwei ihn gestützt haben.
Genau, Josua musste kämpfen. Das war also die erste Bewährungsprobe für den Diener Moses. Und Mose stand in der Zeit auf dem Berg. Hat während das Volk gekämpft hat, mit erhobenen Händen gebetet. Und das heißt, solange Mose die Hände oben hat, hatte Israel Oberhand. Und wenn er die Hände sinken ließ, dann hat die Amalekiter Vorteile gehabt. Solange er die Hände oben hatte, hatte Israel den Sieg. Und sobald er sie sinken ließ, war Amalek am Sieg. Und nun ist es für Menschen unmöglich, den ganzen Tag lang die Hände zu verhalten. Wir können das mal versuchen. Das ist für die meisten schon eine Gebets- oder Liedlänge zu lang. Schon kommen die Arme wieder runter. Da hat der ältere Bruder von Mose, nämlich Aaron, und ein anderer Mitarbeiter, nämlich Hur, ihm die Arme gestützt. Und so hat Israel zum Schluss den Sieg über die Amalekiter davon getragen. Worauf die Pastorin hingewiesen hat, das sind so Dinge, die gehen schnell drüber weg, beziehungsweise achtet gar nicht auf solche Zusammenhänge. Gerade deswegen hat mich das so gefreut, dass das ganz normale Pastoren auch so sorgfältig die Bibel auslegen. Sie hat auf eine andere Stelle hingewiesen, wo es heißt, Gott führt das Volk nicht auf dem direkten Weg durch die Wüste nach Kanaan, weil er sich sagte, wenn sie kämpfen müssen mit den Philistern, das ist nämlich der Weg am Mittelmeer lang, der ist wirklich kurz, nur 11 Tage reisen, aber führt eben durch ein besiedeltes Gebiet. Und die Philister waren ja, haben sich ja dann als jahrhundertelang als die Feinde Israels auch bewiesen. Dann könnte das Volk abgeschreckt werden und wieder zurückkehren nach Ägypten. Deswegen den viel weiteren Weg durch die Wüste. 2 Jahre. Die 40 Jahre haben sie sich dann selber aufgesammelt, weil sie einfach nicht geglaubt haben, dass Gott trotz der Wunder, die sie erlebt haben. Die Pastorin hat weiter darauf hingewiesen, dass es dafür ja einen ganz praktischen Grund gab, dass das Volk Israel den Kampf nicht gewohnt war. Die hatten 400 Jahre in Ägypten gelebt und davon mindestens die letzte Generation als Sklaven. Und vorher waren sie Viehzüchter gewesen. Die konnten also Schafe hüten, Ziegen melken und Lehmzüge herstellen. Kämpfen hatte niemand gelernt. Und deswegen ist das, was dann passiert mit den Amalekitern, so eine schändliche Sache. Sie sind nämlich dem Volk Israel nicht mal entgegengetreten, sondern das heißt, sie haben den Nachzug geworfen. Das heißt, die kranken, schwachen, alten Leute, Mütter mit Kindern. Und das ist eine unvergebbare Sünde. Gottes Urteil über dieses Volk ist, dass in Ewigkeit kein Frieden mit ihnen zu schließen geht. Und dass Gottes Rache über dieses Volk wegen dieses Verhaltens nie von den Amalekitern weichen wird. Wir haben nochmal 2 Beispiele im Abstand von Jahrhunderten, wo dieselbe Gesinnung in diesen Leuten geblieben ist. Da war einmal der Amalekiterkönig Agag, der Saul zum Verhängnis geworden ist. Agag, der zum Fallstrick für den König Saul geworden ist. Die Ursache war, dass Saul verworfen worden ist. Gefallen ist. Abgefallen ist. Und die zweite? Haman, der versucht, die Juden zu töten, und zwar unter dem König Ahasveros. Haman, der Agagiter, also der Nachkomme der Amalekiter, der den ersten Holocaust versucht. Und diese Gesinnung, diese Haltung, diese endgültige Bereitschaft, das Volk Gottes zu vernichten, findet sich eben allein unter diesem Volk der Amalekiter. Und dieser erste Kampf gibt das Beispiel für diese Art von Kämpfen, denen die Gemeinde Gottes nicht ausweichen kann. Die erste gute Nachricht ist, Gott mutet uns solche Kämpfe nie am Anfang unseres Lebens zu. Ich übertrage das auf uns. Am Anfang unseres Glaubenslebens werden wir von solchen Kämpfen verschont. Aber irgendwann wird der Feind Gottes uns angreifen, und zwar mit einem Vernichtungswillen. Und diesen Kampf kann man nicht ausweichen, sondern dem müssen wir uns stellen. Und damit komme ich zu unserem heutigen Text. 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Abvers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich oder gottgemäß mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhöht, widet die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Was heißt das, obwohl wir im Fleisch wandeln?
Wir haben doch unseren Körper, den wir nicht einfach loskriegen können, sondern wie Paulus sagt, dass vorher da das alte abbrechen kann oder wenn es abgebrochen wird.
Ja, das bedeutet praktisch. Genau. Wir sind Menschen und wir sind schwach. Das ändert sich nicht, ob wir Christen sind oder nicht. Was bedeutet diese Schwäche ganz praktisch? Wenn wir das wieder vergleichen, zum Beispiel, wenn über Jesus geredet ist.
Was bedeutet die Schwäche bei Jesus?
Also, was bedeutet, schwach zu sein, selbst wenn wir Jesus betrachten? Oder was bedeutet, im Fleisch zu sein? Also, kann man natürlich sagen, das ist ein Schwach und so. Aber es gibt eine Bibelstelle, die sagt, was die Schwachheit des Fleisches selbst für Jesus bedeutet hat.
Als er Angst hatte, dass er
im Garten. Du hast ja gesagt, er verschont nicht Gott, wenn es möglich ist.
Das ist vielleicht die krasseste Beispiel über die Schwachheit Jesu im Fleisch. Über diese Situation heißt es in den Briefen, der in den Tagen seines Fleisches mit Tränen und starkem Geschrei seine Anliegen vor Gott brachte. Und es gibt noch einen Beleg, was das heißt, Schwachheit des Fleisches.
Mir fällt ein, indem er litt und dadurch gehorsam lernte.
Das ist die Folge. Das ist die Folge. Ich denke, das kann man nicht in diesem Zusammenhang stellen. Nicht zwingend in diesem Zusammenhang stellen, aber das steht in dem Zusammenhang.
Mir fällt noch eine Sache im Johannesevangelium ein, wo er sagt, seid froh, dass ich zugrunde gehe, dann kann Gottes Geist zu euch kommen. Denn er kann ja nur als Mensch an einer Stelle stehen und nicht überall.
Okay, aber dieses Leiden im Fleisch, das wird ebenfalls dort deutlich, wo er seine Jünger bittet und fragt, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dort wird dieser Zusammenhang nämlich zumute deutlich. Man könnte sagen, Jesus hat im Garten Gethsemane den Kampf zu Ende gekämpft, den Mose angefangen hat. Es ist der Kampf der Hölle gegen das Werk Gottes. Und spätestens dort, wenn es um diesen geistlichen Kampf geht, wird deutlich, was es bedeutet, in der Schwachheit des Fleisches zu sein.
Es ist der Kampf der Hölle. Also sowohl bei den Amalekitern als dann in Gethsemane wird deutlich, wie stark die Hölle des Satan kämpft gegen das Werk Gottes.
Und spätestens, wenn wir in diesem geistlichen Kampf sind, merken wir, wie schwach wir im Fleisch sind. Dass ein Mann Gottes wie Mose der auf den Befehl Gottes hin mit seinem Stab auf das Meer schlägt und es teilt sich, dann nicht auf dem Berg steht und mit dem Stab wedeln kann und sage, Amalekiter, fallt um. Sondern er ist dort in Teilhaber eines Kampfes, der sich zwar in der Realität abspielt, auf dem Schlachtfeld als Kampf Mann gegen Mann, aber in der geistlichen Welt entschieden wird. So wie dieser Mann Gottes dort seinen geistlichen Kampf, so bewegt sich das in der Realität. Und da ist auch ein Mann Gottes wie Mose angewiesen auf Hilfestellung.
Ich denke, dass es hier steht, wir sind als Mensch schwach. Heißt das, wir sind schwach, wir denken viele Mal nicht oder haben nur, wir müssen den Geist nicht kämpfen, nicht körperlich.
Wenn wir das nicht beachten.
Wir achten nicht darauf.
Ja, genau.
Also sowas müssen wir machen.
Ich will nur die Schlussfolgerung dahin bringen, genau zu diesem Punkt. Mose kriegt Unterstützung von Aaron und Hur. Es war eigentlich unerheblich, ob die mitgebetet haben oder ob die in der Zeit Angst hatten. Ihre eigenen Gemütsbewegungen haben überhaupt nichts verändert. Aber sie waren treu an der Seite Moses und haben einfach seine Arme hochgehalten. Und das hat dann zum praktischen Sieg Josuas über die Amalekiter geführt. Das ist gemeint, wenn es heißt, wenn zwei oder drei von euch übereinkommen, dann will ich sie tun. Das heißt nicht, wir wollen mal testen, mal sehen, ob wir drei Leute sind, die beten, dass wir dann nächste Woche einen großen Lottogewinn kriegen. Oder. Sondern es geht um die Kämpfe Gottes, die aber diese Regeln machen. Wenn dann im Garten Gethsemane Jesus Christus diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf zu Ende führt, hätte er sich auch gewünscht, dass er jemand an seiner Seite hat. Ist ganz bemerkenswert. Das heißt doch nicht, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir beten? Das hat er nicht gesagt. Der Gebetskampf war allein seiner. Aber er fragt sie, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wachen? Jesus hat diesen Kampf ganz alleine geführt. Und da sind wir wieder bei unserem Text. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht im Fleisch. Also nach den menschlichen Regeln oder mit Menschen. Sondern unsere Waffen sind geistlich mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftschlüsse zerstören. Nun könnte man sagen, ja, Jesus hat doch am Kreuz den Sieg endgültig errungen. Hat er. Aber noch sind seine Feinde nicht zum Schemel seiner Füße gelegt worden. Und noch ist es Aufgabe der Gemeinde, in diesen Kampf hineinzukommen. Und das gilt, bis Jesus wiederkommt. Und wir können immer in den 2000 Jahren der Geschichte der Gemeinde Gottes, der Kirchengeschichte, sehen, wie Männer und Frauen Gottes in diesem Kampf gestanden haben. Dazu gehören alle Apostel, dazu gehören die Kirchenväter, die 10.000 Märtyrer der Römerzeit, die Missionare und Propheten, die das Evangelium von Volk zu Volk getragen haben, die früheren und späteren Reformatoren, die Menschen, die immer wieder bestimmte Zeugnisse des Wortes Gottes, die missachtet worden waren, zurück in das Zentrum gerückt haben. Und dazu gehören bis heute die Menschen, die in geistlicher Verantwortung stehen für Gemeinden oder ganze Kirchen. Geistlicher Kampf in dieser Hinsicht bedeutet das Zerstören, so heißt es hier, von Vernunftschlüssen und jeder Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis. Vers 5. Wie kann man diesen Kampf siegreich kämpfen? Genau. Steht im nächsten Vers. Indem wir jeden Gedanken gefangen nehmen. Wohin? In einen besseren Gedanken? Oder in die richtige Lehre? Oder in unsere Askese und Entschiedenheit?
Ich sage, wir erkennen Gedanken, prüfen die anhand Gottes Wort und wir stellen fest, Gottesworten ist ein anderes und setzen nehmen das also Autorität für uns.
Das Problem, ihr Lieben, ist doch, dass wir in uns selber diesem Kampf gar nicht gewappnet sind. Also gar nicht in der Lage, in uns selbst solche geistlichen Siege zu erringen. Weil wir sowohl in unseren Gedanken anfechtbar sind, als auch alles andere als gehorsam in uns finden gegenüber dem Wort Gottes. Wenn wir ehrlich sind, merken wir doch, dass in uns die Bereitschaft zu jeder Schandtat ist. Und solange es dem Satan gelingt, uns mit uns selber zu beschäftigen und mit unseren Fähigkeiten und Möglichkeiten, werden wir den Kämpfen entweder ganz ausweichen oder darin scheitern. Was uns hilft, ist der Gehorsam des Christus. Gott sei Dank, der ist nicht in uns. Also, der hängt nicht mit uns zusammen. Der hängt auch nicht damit zusammen, ob wir den einen oder zwei Gebetspartner finden. Diesen Kampf mit der Hölle hat Jesus geführt, obwohl niemand an seiner Seite. Und der Gehorsam gipfelt in welchen Worten? In welcher Entscheidung? Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich finde das extrem wichtig, dass wir immer diese ganze Entscheidung ernst nehmen. Der Mensch des Fleisches, und zwar selbst der heilige Mensch des Fleisches, der Gottessohn in menschlicher Natur, sagt, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Wir dürfen nicht so tun oder denken, dass wir heiliger sein könnten als Jesus selber. Und ich finde das extrem hilfreich und entlastend und nüchtern, dass er nicht sagt, oh Vater, ich freue mich zu leiden. Ich bin begeistert, dass ich geschändet werde. Denn kein normaler Mensch redet solchen Blödsinn. Das ist ein Kampf, das bleibt ein Kampf. Und den würde man vermeiden, wenn man das irgendwie könnte. Aber es gibt Zeiten, es gibt Situationen, da können wir diesen Kampf nicht mehr ausweichen. Wir haben nicht den Kampf Jesu zu fechten. Also wir müssen denselben Kampf fechten wie Jesus. Und auch nicht den von Mose. Und auch nicht mal den der Korinther. Den Kampf, den damals die Korinther auszufechten hatten, war ein ganz spezieller, dass man gesagt hat, als Christen kann man ja fast machen, was man will. Wenn man eben mit seiner Frau nicht auskommt, da kann man sich die Frau vom Vater greifen, also die junge Stiefmutter. Und tausend andere Kämpfe hatte die Gemeinde von dieser Zeit an bis heute zu fechten. Ein ganz kleiner Kampf ist gerade derjenige, den wir eben hören. Deutlich mehr als 90% der Gemeinden in Deutschland haben aufgehört, Gott zu preisen. Das ist falsch. Ob Corona oder nicht Corona. Wir haben vorhin gerade gesungen, er hat 4000 Weisen zu retten aus dem Tod. Stellt euch vor, wir singen ein Jahr lang keine solchen Lieder mehr. Dann vergisst man das. Dann glaubt man das, dass man, wenn man jemanden zu nahe kommt, sterben kann oder denjenigen umbringt. Das ist Blödsinn. Das Lied stammt aus der Zeit, wo die Pest grassiert hat. Und wirklich, Gott hat 4000 Weisen zu retten aus dem Tod. Wer hat sich damals um die Kranken gekümmert? Es waren die heiligen Männer und Frauen Gottes, die ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Ich habe das persönlich erlebt. Ich wäre tot, wenn ich damals in der Klinik nicht kontinuierlich immer wieder von Gläubigen besucht worden wäre. Tag für Tag. Man stirbt nicht am Besuch, aber man kann daran sterben, dass keiner mehr die Kraft Jesu Christi mitteilt. Deswegen heißt es, aus dem Munde der Kinder und Säuglinge, der Unmündigen, hat Gott sich ein Lob bereitet. Was sind wir anders als seine Kinder? Und deswegen müssen wir ihn los. Und das erleben wir immer was. Das verändert auch die Situation dieser Welt. Das ist der Dienst, in dem wir gerufen sind. Jeden Gedanken unter den Gehorsam des Christus gefangen zu nehmen. Ob der von Wissenschaftlern oder Pseudowissenschaftlern oder von Regierungsvertretern oder von solchen, die sich für solche halten, macht überhaupt keinen Unterschied. Deswegen lasst uns im Gehorsam des Christus diesen Kampf der Hölle begegnen. jede Sache durch zwei oder drei Zeugen bestätigt wird, will ich uns einen zweiten Text dazu geben. 1. Petrus 1. Und das, den Brief gebe ich uns als Hausaufgabe mit. Und zwar nicht im Sinne von einer zusätzlichen Belastung, sondern einer Ermutigung. Und will mich nur hier auf den zweiten Vers konzentrieren. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Wir sind Fremdlinge ohne Bürgerrecht. Deswegen sind wir auch die Adressaten dieses Briefes, auserwählt nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes, zu, also ausgewählt für den Gehorsam und die Blutbesprengung des Christus. Das ist unser Ruf. Auserwählt, zwar in dieser Welt fremd, aber auserwählt zum Gehorsam und zur Blutbesprengung des Christus. Blutbesprengung ist Reinheit und Heiligung. Und Gehorsam ist unser praktischer Wandel. Darauf will ich nochmal zum Schluss extra hinweisen. Wir werden nie in uns selber so viel Gehorsam gegenüber Gott entwickeln, dass es passt oder dass es reicht. Aber so wie uns die Reinheit und Heiligkeit Christi geschenkt ist und wir deswegen durch Gnade passend gemacht sind für die Gemeinschaft mit Gott, so ist uns auch der Gehorsam des Christus geschenkt. Und wir werden es praktisch merken. Bestimmt findet jeder von uns den einen oder anderen Bibelvers oder vielleicht sogar sehr viele Verse, dass sich innerlich ein totaler Widerstand erkommt und denkt, will ich nicht, passt nicht. Ihr werdet den Sieg dann haben, wenn ihr mit der Situation so umgeht, ganz ehrlich. Ich habe den Gehorsam oder den Glauben dafür nicht, aber ich nehme den Gehorsam des Christus dafür an. Ich bekenne, dass dieses Wort Gottes die Wahrheit ist und stelle mich dir, Vater, dafür zur Verfügung. So werden wir in unserem Kämpfen siegreich sein. Amen.